Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Viele unserer HörerInnen, die kennen das wahrscheinlich. Man will sich regelmäßig weiterbilden und hat hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit. Und das überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche des Lebens. Je älter man wird, desto mehr Wert legt man auf Qualität, egal ob es ums Wohnen geht, um Urlaube oder um Mode. Umso spannender, dass viele erfolgreiche Menschen nicht den gleichen Anspruch entwickeln, wenn es um ihre Finanzen geht. Oft haben sie nicht das Wissen, das Interesse oder schlichtweg die Zeit, um sich auf ihre Geldanlage zu konzentrieren. Wer kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe sucht, der ist bei unserem heutigen Werbepartner Liquid genau richtig. Liquid ist dein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau und wurde bereits 5-mal in Folge vom Kapitalmagazin ausgezeichnet. Mit Liquid habt ihr nicht nur Zugang zu einem erstklassigen Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Also, nehmt euch einen Moment Zeit für eure Finanzen und besucht www.liquid.de/welt, um ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Liquid, das buchstabiert man übrigens L-I-Q-I-D. Alle Infos gibt's aber auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Aktien schwanken, Anleihen crashen, Rohstoffe hossieren. Wenn die Börsenlage unübersichtlich ist, brauchen wir die Wissenschaft. Ein Börsenprofessor, der weiß, was die Finanzwelt zusammenhält und auch ihr trotz Wirren weiter Renditen erzielen könnt. Dieser Helfer ist Martin Weber.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 9. April und du, lieber Holger, du erzählst mir seit Stunden, dass wir da gerade einen historischen Freitag erleben. Was ist denn da los?
Ja, Historisches passiert mal nicht bei Aktien, sondern bei Anleihen. Da schießen die Renditen kräftig in die Höhe und notieren so hoch wie seit 2019 nicht mehr. Und selbst wird ja schon an den Märkten gemunkelt, dass die EZB so ein Krisentool einsetzt, um diese Bondrenditen in Schach zu halten. Denn wenn die nämlich nach oben gehen, dann führt das wirklich zu tektonischen Verschiebungen.
Naja, wenn Geld teurer wird, kann das nie gut sein für anderweitige oder überhaupt für Investitionen, egal ob jetzt Aktien oder Immobilien. Und ja, wir wissen zwar nicht, ob und wie lange das so weitergeht, aber die Dynamik bei dieser Entwicklung spricht nicht gerade für ein schnelles Verschwinden dieses Unsicherheitsfaktors.
Das hat auch bei Aktien diese Woche so ein bisschen für Unruhe gesorgt. Der DAX hat leicht verloren, nämlich 1,1%. Gewinner waren grüne Aktien wie RWE plus 6, in der zweiten Reihe Verbio plus 18. Und was auch noch gut lief, waren so Agraraktien, K plus S 15% in dieser Woche. Und Bayer, die ja jetzt auch gerade von diesem Nimbus der Agraraktie profitieren, plus 6,1%.
So, jetzt müssen wir aber dringend reden, endlich mal mit einem richtigen Professor.
Das tun wir doch schon.
Ja,
wir haben doch eben schon geredet.
Dringend reden über die Dinge, die zu tun sind.
Ach so.
Und ja. Ich glaube, wir hatten tatsächlich noch nie, hatten wir schon Professor hier bei uns? Also, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, heute haben wir ihn. Und das Spannende ist, er ist nicht nur in der Theorie, hat er es drauf, sondern er hat auch schon in der Praxis bewiesen, was er und dass er es kann. Herzlich willkommen, Martin.
Vielen Dank für die Einladung. Ich grüße euch ganz herzlich.
Ja, Martin, wir haben ja bei uns so eine Angewohnheit oder Tradition, dass sich die Gäste erstmal in so einer eine Minute Elevator-Pitch vorstellen, damit die Leute auch wissen, warum sie jetzt eine Stunde mit dir verbringen sollen. Martin, deine Minute beginnt jetzt.
Ja, also ich grüße alle ganz herzlich. Der Name ist Martin Weber. Ich bin 70 Jahre alt, bin Seniorprofessor an der Universität Mannheim. Vorher hatte ich 20 Jahre lang den Lehrstuhl für Banking and Finance und habe mich mit Bankbetriebslehre und Kapitalmärkten beschäftigt. Was vielleicht interessant ist, ich habe drei Kinder, die immer älter werden, Gott sei Dank. und habe mich in der Forschung sehr stark mit Behavioral Finance beschäftigt. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wie Anleger an Kapitalmärkten sich tatsächlich verhalten, wie sie sich verhalten sollten und wie man ihnen helfen kann, um zu für sie optimalen Verhalten zu kommen. Das hört sich theoretisch an, aber wenn man anlegt und viele Anlegerfehler sieht, dann sieht man, dass da wirklich ein großes Bedarf ist an Forschung. Es macht auch wirklich Spaß, da was zu machen. Wir haben dann zwei Bücher geschrieben, Genial einfach investieren und die genial einfache Vermögensstrategie. Und sind am Ende der Bücher haben die Leute gefragt, wie sollen wir denn überhaupt anlegen? Wie sollen wir es konkret machen? Und dann haben wir uns überlegt, das weiß man als Wissenschaftler eigentlich, wie man heutzutage anlegt. Und haben die DWS dazu bekommen, einen Fonds aufzusetzen, der genau diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Der Fonds heißt Arero. Und auch über diesen und über die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden wir gleich zusammen reden.
Oh, super, dass er schon weiß, der Martin weiß, was passiert an den Märkten. Der weiß nämlich schon, worüber wir reden. Eine Minute, das war top.
Man fragt sich eigentlich, warum haben wir ihn nicht schon viel früher eingeladen? Genau. Weil ich meine, das sind ja also die Schwächen, Makel und Fragen, die uns schon eigentlich seit jeher begleiten. Also von daher, ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, schön, dass du da bist. Jetzt werden ja viele sagen, wenn sie den Arero sich angucken, also diesen Mischfonds, wo ja sämtliche Anlageklassen gemischt drin sind, der ist ja auf nahe Rekordhoch. Der ist nur wenige Pünktchen vom Rekordhoch entfernt. Und auf der anderen Seite sieht man diese grauenvollen, schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Wir haben Krieg um die Ecke. Und irgendwie kriegen das ganz viele Leute nicht zusammen. Vielleicht kannst du uns da mal Sinn draus machen.
Also ganz Sinn kann ich natürlich auch nicht draus machen, aber man kann ein bisschen gemeinsam drüber nachdenken. Arero heißt ja Aktienrentenrohstoffe. Das heißt, das sind die Anlageklassen dabei sind, keine Immobilien. Können wir länger drüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wenn man in den Aktien anschaut, sind ja die vier Weltregionen abgebildet. Vier Weltregionen, das ist einmal Europa, das ist Nordamerika und Kanada, dann die sogenannten Emerging Markets, da gehört sowas wie Brasilien, Indien, China dazu und dann Asien und Pazifik, Japan, Australien und so weiter. Und dann eben die Renten, europäische Staatsanleihen und Rohstoffe. Und wenn man sich diese Sache anguckt und wie von dir schon richtigerweise, die Ukraine ist ja um die Ecke, dann sieht man eben, dass die Ukraine besonders uns in Europa betrifft, aber natürlich die Australier und die Japaner deutlich weniger. Und das sieht man auch an den Aktienmärkten. Wenn man die Entwicklung dieser vier Weltregionen anschaut, ist der europäische Aktienmarkt in letzter Zeit besonders betroffen, die anderen weniger. Und auf der anderen Seite, der Rohstoffmarkt ist auch betroffen. Die Rohstoffpreise sind nämlich nach oben gegangen. Und im letzten Jahr, diesem Jahr, in den letzten 3 Monaten, ist der Rohstoffindex um über 30% hochgegangen. Man sieht allerdings jetzt, dass dieses generelle Konzept, was völlig unabhängig von dieser Krise ist, der Diversifikation sich auszeichnet. In einem Bereich ist es gut, in anderen Bereichen ist es schlecht. Und diese Risiken gleichen sich aus. Und das ist jetzt zufälligerweise gerade besonders stark das Erfolgsrezept von Arero und anderen Fonds, die diversifizieren.
Aber viele werden jetzt sagen, es kann da nicht. Wir haben auf der einen Seite eine wahnsinnige Inflation. Das ist ja für Anleihen schlecht. Wir haben auf der anderen Seite, da werden Werte zerstört. Emerging Markets, Russland ist ganz aussortiert. China will auch keiner mehr investieren. Wir haben Leid. Es kann doch nicht sein, dass es trotzdem wir noch genauso wohlhabend sind wie vorher. Und ich meine, der Finanzminister hat ja auch gesagt, wir werden weniger wohlhabend sein. Aber dieser Index oder dieser Arero-Fonds, der spiegelt es überhaupt nicht. Ist das jetzt zynisch? Ist das rational? Ich kriege es immer noch nicht zusammen, muss ich gestehen.
Nee, deswegen haben wir es mal ausgerechnet. Wir haben mir einfach die Kurven angeguckt, weil ich auch so überrascht war, dass es so ist. Und es ist wirklich so, dass der Index von Emerging Markets beispielsweise einfach nicht runtergegangen ist, deutlich. Das ist aber auch, ist ja nicht nur China. Russland ist ein ganz kleiner Bestandteil nur. Und es ist Brasilien, es ist Indonesien, es sind solche Länder. Und wenn man sich mal überlegt, wie betroffen sind wir denn leider durch den schweren Krieg in Syrien? Das sind wir. Wir sind zwar betroffen, aber nicht so betroffen wie Ukraine. Syrien ist auch ein großes Land, wo es extrem viel Leid über längere Zeit gibt. Es ist wirklich dieser Fokus auf Europa, der es natürlich für uns besonders schlimm macht und der sich natürlich besonders in den europäischen Werten widerspiegelt. Und dann musst du
aber die Frage,
einen halben Satz noch. Dann musst du ja sehen, dass die Rohstoffpreise sind ja über 30% hochgegangen. Das ist ja wahnsinnig viel. Not? Und damit kann man schon viele andere Kursrückgänge ausgleichen.
Stimmt, die Rohstoffe sind natürlich so ein Punkt, das leuchtet noch ein. Die China ist ja aber dann trotzdem doch eigentlich, oder was heißt eigentlich, China ist ja ein Schwergewicht bei den Emerging Markets. Das überrascht dann schon, dass dieses Segment dann doch so stark abschneide nach wie vor. Aber droht da nicht noch sozusagen ein größeres Risiko, wenn China dann irgendwie dann tatsächlich auch mal wirklich, wenn es da noch richtig nach unten geht?
Das ist eine tolle Frage. Also ich meine, das Ernste, um Himmels willen nicht ironisch, das ist viel zu interessant, die Frage. Wir wissen, dass der Kernpunkt dieser ganzen Anlagephilosophie des passiven Anlegens ist, dass man nicht weiß, was in der Zukunft ist. Ne? Du kannst es nicht vorhersagen. Du weißt nicht, es kann genauso gut extrem gut laufen. Nimm an, du hast morgen einen Friedensschluss, was ich hoffe, aber natürlich nicht glaube, dann würden die Märkte nach oben gehen. Das heißt, du kannst nur das Wissen, das heute ist, in den Kursen widerspiegeln. Und natürlich gibt es Risiken an allen möglichen Ecken und Enden. Ne? Es gibt auch Risiken im Rohstoffbereich, es gibt Risiken im Anlagebereich. Dass der Zins deutlich erhöht wird, dann würden die Anleihen stärker belastet werden. Aber das ist eben gerade die Idee. Und das Einzige, was wir dagegen machen können, ist ein Wahrsager, den haben wir nicht, oder Diversifikation, das können wir machen. Und natürlich geringe Kosten, aber das sei nur am Rande bemerkt.
Aber jetzt, was wir haben, ist ja ein Erklärer. Also sozusagen du jetzt hier, genau. Heute, Martin. Was ja wirklich nicht zusammenpasst in den Köpfen vieler, und auch wir diskutieren da häufig drüber. Wir haben jetzt nach 40 Jahren mit fallender Inflation und fallenden Renditen haben wir jetzt ein völlig neues Paradigma. Und erstmal, kannst du uns das erklären, beziehungsweise welche Folgen hat denn das für die Märkte und für die Geldanlage?
Also der Erklärer ist immer im Nachhinein, das ist das Wichtige. Das ist eine Sache, die wir, aber auch ihr leisten können. Wir können im Nachhinein sagen, warum es ist, aber wir können es eben nicht vorhersagen. Wenn man mal die Daten guckt, die wir also als Forscher oder natürlich die Praxis genauso haben, ist es vom amerikanischen Aktienmarkt, sind es ja Daten vom S&P, einer der Hauptindizes, die letzten 200 Jahre. Und wenn man sich mal anschaut, ich habe mir mal geguckt, was in den 200 Jahren alles los war, das ist genauso wie jetzt. Es gab irgendeinen texanischen Krieg, es gab einen Ersten Weltkrieg, es gab einen Zweiten Weltkrieg. Das sind alles Sachen, die da waren. Und nichtsdestotrotz hat sich die Aktienanlage im Durchschnitt über die letzten 200 Jahre mit Pi mal Daumen, je nachdem wie du es rechnest, 7% vorwärts entwickelt in den USA. Das ist eben, du musst eben überlegen, was eine Aktie ist, was der Hintergrund da ist. Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung und du bist Unternehmer, wenn du eine Aktie hast. Das ist kein Spekulationsobjekt und über diese Unternehmensbeteiligung, wenn die Schornsteine rauchen, bist du dabei. Und das ist eigentlich die Philosophie, die mich bei der ganzen Sache beruhigt.
Aber du musst doch trotzdem sehen, wir hatten in den letzten 40 Jahren sinkende Inflationsraten. Wir hatten sinkende Renditen und das alles war ja ein sehr schönes Gemisch für Aktien. Irgendwann haben alle gesagt, Mensch, Aktien, das ist so die There is no alternative, diese klassische Tina-Idee dahinter. Und das scheint sich ja irgendwie zu ändern. Spätestens wenn du in den Supermarkt gehst, stellst du auf einmal fest, Mensch, das Nutella kostet 8% mehr. Oder wenn du irgendwie in die Tankstelle fährst, denkst du, oh, so teuer war Benzin ja noch nie. Das ändert nichts an dieser ganzen Anlageidee, die du hast. Du sagst einfach, ich bleib stumpf dabei oder muss da nicht sich doch was ändern?
Naja, die Inflation ist ein anderer Punkt. Jetzt sagen wir mal, nicht alle Dinge auf einmal gerade lösen und erklären. Okay. Und Ukraine ist eine ganz, also emotional natürlich absolut tragische Sache. Es ist aber ein Event, um es mal vielleicht ein bisschen abzuschließen, von meiner Seite zumindest, dass sich Stärke auf einzelne Märkte auswirkt. Und deswegen hast du diese Diversifikation, die im Moment einigermaßen funktioniert, die eben weniger gut funktioniert, wenn du allgemeine Krisen hast, um es auch ganz klar zu sagen. Inflation ist ein anderer Punkt. Das ist ja, die Inflation ist gefallen. Aber eben auch nur bei uns hier. Es gibt andere Länder, da gibt's dauernd Inflation. Ein Brasilianer hat auch angelegt und der hat schon immer Inflation, der war auch in Aktien dabei. Als ich so jung war wie ihr, wollte ich gerade mal sagen, gab es auch Inflation und da haben wir auch in Aktien angelegt. Das heißt, die Inflation ist nichts Neues, nur dass wir keine Inflation haben, ist praktisch das Neue gewesen. Und wenn du diese nochmal die längere Betrachtung hast, ist das eine völlig normale Sache. In Zeiten des Vietnamkriegs war die Inflation in den USA 10%, die Zinsen waren auch in der Größenordnung. Das heißt, das sind alles keine Dinge, die neu sind, sondern die man nur entweder vergessen hat oder, ein bisschen salopper gesagt, zu jung ist, um es erlebt zu haben.
Na gut, aber es gab 70er Jahre, da gab es ein ganzes Jahrzehnt, wo die Aktien schlecht gelaufen sind. Nun fragen sich ja viele, wenn sie anfangen jetzt anzulegen oder wenn sie jetzt sich überlegen, was kann ich in den nächsten 10 Jahren machen? Und 10 Jahre ist ja durchaus ein ganz schön langer Zeitraum. Haben wir das jetzt wieder? Wird sich das wiederholen? Oder wenn du deine 200 Jahre S&P-Geschichte anguckst, wiederholt sich das eigentlich nie so, wie es mal war?
Das Tolle ist, dass wir diese Frage nicht beantworten können. Das ist natürlich eine Sache, die, wenn wir jetzt jeder ein Glas Wein vor uns hätten.
Wir haben dich doch eingeladen dafür, Martin. Was ist denn los hier?
Stopp. Ich bin Wissenschaftler und versuche dir zu erklären, welche Fragen du beantworten kannst, okay, welche du Fragen nicht beantworten kannst. Und diese, okay, Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil du hast nicht so, oder 10 Jahre ist ja nicht so lange. Wenn ich nochmal einen 40-Jährigen nehme und der für seine Rente spart, ist der ja auch 30 Jahre am Sparen. Das heißt, das sind relevante Zeiträume. Aber du hast nicht so viele in der Vergangenheit Zeiträume von 10, 20, 30 Jahren, die sich wiederholt haben. Das heißt, da kannst du nur mit ein bisschen abstrakten, theoretischen Überlegungen rangehen. Und da ist eben diese Überlegung, die ich vorhin hatte, überzeugt mich zumindest, dass du Unternehmer am Unternehmertum beteiligt ist. Und die Unternehmer haben aufgrund des übernommenen Risikos immer eine Risikoprämie bekommen. Schon seit Babylon, bis über Rom bis heute.
Und es ist ja ein theoretisches
Konzept dahinter. Ne?
Und die Inflation macht dir also keine Sorgen. Du sagst nicht, okay.
Nein, die macht dir deswegen auch keine Sorgen, weil ich übertreibe mal ein bisschen. Ich weiß, dass es jetzt accountingmäßig, also rechnungsmäßig nicht korrekt ist, aber wenn ich eine BASF-Aktie habe, gehört mir ein Teil vom Schornstein. Und wenn ich Inflation habe, wird der Schornstein halt mehr, kostet halt mehr. Not? Und insofern ist die Aktie ein Sachwert. Und damit bin ich bei der Inflation schon einigermaßen gut da. Und das kommt auch in vielen Studien entsprechend raus.
Aber wenn ich jetzt ein Tech-Unternehmen beteiligt bin und ich habe jetzt, da gibt's ja keine Schornsteine, da gibt's ja nur Ideen und die Idee ist, im Jahr 2050 Gewinne zu machen und plötzlich gehen die Zinsen hoch und dann ist meine Idee heute weniger wert, weil der Gewinn ja erst später anfällt. Das ist ja abdiskontieren, das wirst du als Wissenschaftler ja auch kennen, DCF-Modell. Was ist denn damit?
Das ist schlecht. Deswegen bist du ja diversifiziert.
Okay.
Nein, du bist nicht in jedem Fall immer gut gefällt, aber du hast natürlich andere Dinge. Du könntest genauso gut, was du auch, wenn du gut diversifiziert bist, in der Kupferminen in Australien beteiligt sein und da geht es dir eben besser. Ne?
Okay, also Diversifikation ist das Ding. Jetzt ist der Arero ja zusammengebaut, hast du ja gesagt, mit verschiedenen Anlageklassen. Vielleicht gehen wir die alle mal durch. Aktien hast du ja gerade gesagt, das sollte eigentlich ganz gut sein in diesem Umfeld, weil ich ja Teil am Unternehmen habe und wenn die Inflation steigt, sollte es mitgehen. Aber dann gibt's diese zweite Anlageklasse.
Bei Aktien
Renten.
Muss man noch, darf ich doch zu Aktien was sagen?
Ja, klar.
Das ist ja, bei Aktien ist ja interessant. Viele Leute sagen, ach, ich bin diversifiziert, ich bin in Deutschland, in Holland investiert. Ne? Und Aktien muss man wirklich sagen, also wenn, dann bitte weltweit, weil es heute auch Instrumente gibt, wie man das machen kann. Und dann ist natürlich die Frage, viele Leute sagen dann, okay, dann mache ich Europa, weil ich das kenne, 50%, Nordamerika 40 und den Rest 10. Und da sind wir doch radikaler. Wir sagen, wir gewichten die einzelnen Regionen nach ihrer Wirtschaftskraft, nach dem, was es genau ist, Bruttoinlandsprodukt, GDP. Und damit sind wir auch relativ stark in Emerging Markets unterwegs, weil da aber auch die Schornsteine rauchen und eben mehr Schornsteine sind. Deswegen ist es bei Aktien, muss man schon genau sich überlegen, wie breit möchte man diversifizieren.
Ah. Wenn das bei Aktien noch einigermaßen klar ist, ehrlich gesagt, da fragen wir uns viele andere auch, warum denn aber Anleihen? Und die zweite Frage, warum funktioniert das denn auch noch? Zumindest bei deinem Fonds.
Also, nicht nur bei meinem, sondern bei anderen. Es gibt ja viele Leute, die es entsprechend ähnlich machen oder auch nachmachen. Also nicht nachmachen, negativ. Das Konzept ist ja völlig transparent und verfügbar.
Ja.
Und bei Anleihen sind zwei Aspekte dabei. Anleihen sind, einerseits ist es für viele Leute, die sagen, ich muss Zinsen bekommen, ist eine Rendite. Aber man kann Anleihen auch unter dem Risikoaspekt stärker sehen. Das heißt, durch Anleihen, durch eine Beimischung von Anleihen, wird einfach die Schwankung in aller Regel geringer. Ich weiß nicht, nächste Woche vielleicht oder so, aber zumindest ist das Konzept der Anleihe dahinter, dass ich einfach weniger Risiko habe. Aktien und Rohstoffe sind ungefähr gleich riskant im Sinne von Schwankungen, also Verlust und Gewinnmöglichkeit. Anleihen sind weniger und dadurch wird einfach das Risiko rausgenommen. Ich sag's mal völlig platt, wenn ich nicht Anleihen habe, um es noch einfacher zu machen, sondern das Geld in einem Kopfkissen und habe die Hälfte meines Gelds unter dem Kopfkissen, die andere Hälfte in Aktien und der Aktienmarkt fällt, dann fällt er für mich, wenn das Geld unter dem Kopfkissen, um die Hälfte. Und diese Funktion der Anleihen ist auch da, zusätzlich zum Zusammenhang zwischen Anleihen und Aktien mit dem Diversifikationspotenzial, sind zwei unterschiedliche Aspekte.
Aber da haben wir doch dieses Jahr...
Jetzt erzählt mir der Chipitz aber die ganze Zeit, das funktioniert so nicht mehr. Und mit den Anleihen habe ich plötzlich auch in diesem Umfeld ein Verlustrisiko. Was sagst denn du mir da, Martin?
Du hast immer ein Verlustrisiko. Das ist ja das Tolle.
Dieses Jahr sieht man das ja auch. Man sieht ja dieses Jahr, dass die positiv korrelieren, Aktien und Anleihen. Der DAX ist dieses Jahr mit 11% im Minus. Und wenn ich mir den REX-P anschaue, der ist dieses Jahr auch im Minus. Insofern habe ich mein Risiko nicht gepuffert, sondern mein Risiko sogar noch akzentuiert.
Das ist
dann funktioniert das ja nicht. Und wenn ich jetzt denke, wir haben wieder eine Inflation die nächsten, weiß ich nicht, 10 Jahre und ich habe Anleihen, die noch irgendwie rentieren, ich weiß nicht, deutsche Bundesanleihen mit 0,65 bei einer Inflation von 7,3%, mal ganz ehrlich, Martin, dann kann doch keine Anleihe das Maß der Dinge sein. Das geht doch nicht.
Du weißt nicht, also der Punkt ist, wenn es so wäre, wie du gesagt hast, ja. In der Zukunft, dann wäre es so. Aber wenn die ganzen Leute so, wenn das so klar wäre, wie du sagst, würde sich ja. Das schon in dem Kurs der Anleihe widerspiegeln. Das heißt, du gehst in deinem, um ein bisschen, ich rede mal professoral jetzt, in deinem Denkfehler, der bei dir da ist, gehst du davon aus, dass du mehr weißt als der Markt. Das kann ja sein und das würde mich für dich freuen, aber der Markt aggregiert ja die Informationen, aggregiert deine Informationen, Nandos Informationen und viele andere Leute und das spiegelt sich im Kurs der Anleihe wieder und mehr kann ich auch dazu nicht sagen.
Und da willst und du also uns sagen, du willst also sagen, die Inflation ist kein Problem für die nächsten 10 Jahre, denn wenn sie ein Problem wäre, hätte der Anleihemarkt das eingepreist und dann wäre die 10-jährige Rendite nicht bei 0,65, sondern sie wäre höher oder was?
Das
und
wäre
was
ist die das? Idee, bei Aktien.
Und jetzt komme ich ja aber für eine andere Geschichte. Jetzt komme ich noch, wenn jetzt aber die Notenbanken kommen und sagen, oh, liebe Staaten, ihr müsst ja noch ein Konjunkturprogramm machen und wir wollen ja noch ein bisschen grün machen und ein bisschen hier und ein bisschen da und wir kaufen mal eben Anleihen, dann ist da ein Akteur am Markt, der nicht meint, die Zukunft zu kennen, sondern ist ein Akteur da, der irgendwas verzerrt. Und nun ist doch das Problem, ist, wenn jemand, es ist ja nicht mehr unabhängiges Anlegen, sondern da ist ja ein Akteur da, der hat ein Konzept dahinter und der macht ja irgendwas. Und dann funktioniert das doch nicht mehr mit dieser unbekannten Sache. Erklär uns das.
Also das ist das Beruhigende, dass ich das nicht kann, weil das ist eine volkswirtschaftliche Sache, wo ich wirklich, also jetzt ernsthaft, nicht um das auszuweichen der Sache, zu wenig Ahnung davon habe. Und wie weit die Notenbankpolitik gesteuert ist, ich persönlich glaube auch, aber das ist eine persönliche Meinung, die deiner nicht entgegensteht, dass die Zinsen irgendwann steigen müssen. Und du siehst das ja auch, dass die Notenbanken sich, um ein bisschen hobbymäßig drüber zu reden, sich damit auch stärker auseinandersetzen, weil ja vor einem halben Jahr, haben sie ja noch gesagt, die Inflation ist ein temporärer Effekt und deswegen machen wir nichts. Ne? Diese Meinung hat sich ja jetzt geändert. Also das ist noch in der Diskussion.
Aber deswegen würdest du die Anleihen trotzdem noch genauso, du sagst, ich weiß es nicht und weil ich es nicht weiß, dann lasse ich Anleihen einfach so, wie sie schon immer waren und setze darauf, dass sich das irgendwann am Markt ausmändeln wird.
Ich habe zumindest in den Anleihen auf jeden Fall noch den Kopfkissenpuffer, um das so zu nennen, der ist immer noch bei den Anleihen da.
Aber wenn die Kurse fallen, ich weiß nicht, welche Laufzeit habt ihr im Durchschnitt in diesem Arrero?
Weiß ich, ich glaube 6 Jahre oder sowas. Ich müsste nachgucken. Okay. Steht hier bei der DWS auf der Homepage.
Okay, sechs Jahre ist ja schon, da ist ja auch ein gewisses Kursrisiko dabei bei 6 Jahren.
Aber du hast schon was sehr Gutes gesagt. Natürlich wieder was sehr Gutes gesagt. Ich bin zu professoral vielleicht, aber du hast gesagt, heute in diesem Jahr waren Anleihen und Aktien negativ korreliert, positiv korreliert. Das heißt, sie sind zusammen gelaufen. Natürlich ist das so. Aber manchmal laufen sie zusammen, manchmal laufen sie gegenläufig. Darf ich mal an die Aussagen von euch, kleingeschrieben jetzt, von vielen Leuten, was sie über Rohstoffe erzählt haben. Vor 2 Jahren standen in führenden Wirtschaftszeit, Rohstoffe ist völlig als Anlageklasse out. Und das stand vor 1 Jahr da, stand vor 5 Jahren da. Und bei uns wenn wir uns unterhalten, hatten alle Leute gesagt, aber Rohstoffe, warum habt ihr überhaupt Rohstoffe dabei? Das ist doch überhaupt nichts. Ne? Und jetzt ist es per Zufall wieder die andere Seite und du hast sogar noch mehr als 30% in Rohstoffen gewonnen. Du weißt es eben nicht. Und das eben, um mit der Unsicherheit umzugehen, bleibt dir die Diversifikation.
Der Mann, der nichts weiß und trotzdem alles richtig macht. Ich sehe schon die Überschrift für uns.
Der Punkt ist ja, was wir als Wissenschaftler, den Hut muss man nochmal klar sagen, was wir unterscheiden müssen, ist ex ante und ex post, um das auf Neudeutsch ein bisschen ordentlicher zu sagen. Ja. Das Ding ist unsicher, also muss ich mit der Unsicherheit umgehen und manchmal habe ich Pech und manchmal habe ich Glück, aber im Durchschnitt liege ich richtig. Das ist der wichtige Punkt.
Jetzt interessiert mich nochmal Rohstoffe, der dritte Punkt. Du hast gerade schon erklärt, warum ihr nach wie vor darauf setzt und warum das, ich glaube, 15% macht das ja aus bei dem Fonds. Ne? Welche Rohstoffe sind denn das zurzeit? Also was steckt denn da konkret drin? Also wenn wir, das stimmt ja auch, wir reden tatsächlich gar nicht so häufig über das Thema Rohstoffe, immer wieder mal, aber tatsächlich ist das auch bei uns unterrepräsentiert. Wie ist da die Zusammensetzung?
Also Rohstoffe, ich müsste nachgucken, weil im Alter lässt das nach mit den Sachen. Also wir haben 25 Rohstoffe dabei aus unterschiedlichen Klassen. Das ist einmal so die Energieklasse. Dann sind es Edelmetalle, Nicht-Edelmetalle und dann Nahrungsmittel. Und da gibt es auch zwei unterschiedliche Kategorien, insgesamt 25. Aber du bist mit Nickel dabei, das ja, das habe ich mal irgendwo gelesen, irgendwie so durch die Decke geht, hey, da sind wir dabei. Ne? Ja. Du bist mit Öl dabei, hey, da sind wir dabei. Fast muss man sagen, leider. Aber du bist aber auch mit anderen Sachen dabei oder dabei gewesen, als der Ölpreis auf 30 war. Ich muss mich nochmal erinnern, weil ich Gott sei Dank unser Heizöl da zu Hause gekauft habe. Da waren wir auch dabei. Ne?
Der Mann ist ein guter Timer. Timing ist gut. Da müssen wir gleich noch drüber reden. Wenn du deinen Öltank zur richtigen Zeit befüllt hast, dann wollen wir natürlich noch mehr Timing fragen. Aber das machen wir später.
Ja, das ist ganz einfach. Ich kann dir jetzt schon sagen, wann ich den Öltank gefüllt habe, als er leer war. Ne? Und das ist die tiefe Erkenntnis. Ja. Ne?
Und, wunderbar. Da war es gerade bei 30. Glück gehabt.
Ja, das ist Glück. Das ist eben der Punkt. Du kannst viele Sachen nicht vorhersagen. Ich meine, wenn du nochmal guckst, dann höre ich auf mit dieser Nummer. Aber wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass Covid kommt? Wer hätte vor 3 Monaten gedacht oder 4 Monaten wirklich gedacht, dass Putin die Ukraine wirklich angreift auf diese brutale Art und Weise? Und es gibt viele Dinge, die wir einfach nicht gedacht haben und die passieren. Und man muss auf diese Unsicherheit vorbereitet sein. Mhm.
Was glaubst du, was Rohstoffe noch machen können jetzt, wenn du das jetzt siehst? Es gab ja gestern eine Studie von JP Morgan und die haben gesagt, die Investoren wären völlig untergewichtet in Rohstoffen und die müssten jetzt alle aufstocken und dann hätten Rohstoffe noch 40% Potenzial. Ist sowas dann auch Marketing oder kann da was Reales dahinter sein? Oder
also ich verstehe wirklich nicht, ich verstehe es schon, aber ich finde es einfach unseriös, solche Dinge zu berichten, weil die wissen es genauso wenig wie wir drei. Ne? Und natürlich gibt es ein Potenzial, gibt aber ein Potenzial nach unten. Ne? Wenn jetzt die OPEC sagen würde, also wir haben sind heute Morgen aufgewacht, haben anders geschlafen und wollen jetzt nochmal die Förderquoten dramatisch hochgehen. Und dann das nächste Punkt ist, die Amerikaner und die Iraner sind plötzlich Freunde und der Außenminister in den USA trifft den Außenminister von Venezuela irgendwo und sie umarmen sich. Dann kannst du mal gucken, was der Ölpreis passiert. Ne? Also das sind Sachen, die möglich sind. Die Kurse beeinflussen, natürlich weißt du, wenn die beeinflusst werden können. Und ich kann dir auch sagen, der Ölpreis hat Potenzial 20% nach unten und nach oben. Ne? Aber seriös kannst du es nicht sagen. Ne?
Es wird schwanken, es fluktuiert, die Preise fluktuieren, das ist doch wunderschön.
Weil ich meine, das ist so, du musst doch mal liest doch mal, was ihr ja macht, das ist nicht so gemeint. Echt? Man muss doch mal die alten Schlagzeilen
lesen. Hört doch mal deine Podcasts. Ja, ich höre es schon. Danke, Martin, für diesen wunderbaren Tipp.
Nein, aber du musst doch mal die Wirtschaftsteil der Zeitung lesen, was da über Rohstoffe drin. Oder die andere Sache ist, dann heißt es, über Jahre hieß es, Emerging Markets sind out. Emerging Markets sind so riskant, ne? Und dann ist es wieder, heißt es wieder, das Jahr der Emerging Market. Natürlich muss man dem Anleger, der auch so denkt, auch Ideen geben und Anregungen geben. Weil wie wir es machen, ist es ja unglaublich langweilig. Ne? Und aber Langeweile ist in dem Bereich hilfreich. Ne?
Also wir laden jemanden ein, der sagt eigentlich, Podcast hören ist überflüssig und man sollte...
Nein, das hat er nicht gesagt. Martin hat gesagt, es muss jemand geben, der Ideen liefert und genau das ist unsere Aufgabe. Und das machen wir
und auch. Ich dachte schon, der will jetzt das madig machen hier.
Was zu erklären.
Ja, die moderne Denkweise eines Anlageberaters hat sich geändert. Das ist aber, wenn wir über... Es gibt tolle Paper zur Anlageberatung, leider nicht von mir. Und da ist der Anlageberater jemand, der einem hilft, dem Anleger mit der Unsicherheit der Zukunft zurechtzukommen und deswegen ihm überhaupt ermöglicht, am Kapitalmarkt dabei zu sein. Das ist die Funktion des Anlageberaters. Ob der jetzt meinen Fonds kauft oder einen anderen Fonds kauft, ist letztendlich nicht so wichtig, nicht so zentral wie die Frage, ob er überhaupt dabei ist. Und das hilft ein Anlageberater, einem das näher zu bringen.
Vielleicht Vielleicht noch eine Frage zu deinem Fonds. Der wird ja jedes Jahr, wird er neu gewichtet? Oder wenn jetzt auf einmal die Rohstoffe so wahnsinnig laufen, haben die ja dann ein höheres Gewicht drin? Und ich würde vermuten, macht ihr es dann jedes Jahr, wird das dann wieder zurückgewichtet, dass ihr wieder die Ausgangsallokation habt und dann geht es wieder neu los? Oder wie macht ihr das Problem, dass ihr nicht irgendwann nur amerikanische Aktien drin habt, ja, weil die halt so wahnsinnig gelaufen sind oder nur
Nickel, ne?
Rohstoffe? Oder nur Nickel, genau. Ein Fonds. So, ich habe Nickel vor. Ja.
Wir machen das so, dass wir zweimal im Jahr, das haben wir geändert, aus steuerlichen Gründen, dass wir zweimal im Jahr den Fonds readjustieren auf die ursprüngliche 60, 25, 15 und die eine Indizes zurückfahren. Das heißt, die Rohstoffe sind gestiegen, die sind jetzt beim letzten, was ich gesehen habe, es wird ja, wie gesagt, veröffentlicht, sind wir schon bei nicht 15%, sondern 16,5%. Und wenn im Mai, glaube ich, ist es, müssen wir mal nachgucken, legen Sie mich auf den Tag fest, im Mai wieder diese Readjustierung kommt, dann wird das wieder auf 15 zurückgefahren. Oder wie man neudeutsch sagen würde, die Gewinne werden realisiert. Aber das ist nicht die Idee dahinter. Es wird einfach die ursprüngliche Allokation wieder zurückgefahren.
Und dann gibt es noch eine nachhaltige Version. Was kann die denn? Wer jetzt nachhaltig will, viele sagen ja vielleicht, oh, du hast vorhin was von Nahrungsmitteln bei Rohstoffen erzählt. Ich will da jetzt nicht mit meinem Fonds irgendwie Hungersnot in Afrika mit befördern. Ist jetzt in diesem Nachhaltigen, ist das da anders mit den Rohstoffen? Habt ihr besondere oder sind die Unternehmen andere oder was wird da gemacht?
Die Nachhaltig wirkt sich auf der Aktien- und auf der Rohstoffseite aus. Die Rentenseite sind europäische Staatsanleihen, da ist nicht weiter was zu sagen.
Na, nachhaltig ist das nicht, europäische Renten, aber gut, wenn man sich die Schulden
anguckt. Wir sind nachhaltig und du wirst nicht sagen können, dass die Holländer weniger nachhaltig sind als wir oder andersrum. Und vor allen Dingen, was EU-Regulierung letztendlich ist. Und bei den Aktien ist es so, dass wir so schlechte Unternehmen ausscheiden, das heißt, ich würde sagen Waffenunternehmen und bis vor kurzem Tabak, Pornografie und ähnliche Sachen, gibt ja eine Liste davon. Und dann in den einzelnen Industrien diejenigen Unternehmen, die nicht gut sind. Also man geht davon aus, dass man schon Chemie braucht, aber die Chemieunternehmen, die das nicht ordentlich machen, die wird auch nicht investiert. Das ist die Aktienseite. Und bei den Rohstoffseiten sind die Nahrungsmittel draußen.
Okay.
Also kein Weizen, keine Schweinebäuche und Rinderhälften.
Okay. Dann haben wir das.
Und wie macht sich das bisher in der Performance bemerkbar? Also es läuft ESG dann besser oder?
Nee, es ist fast dasselbe. Ne? Das ist aber auch wie die ganze Wissenschaft das findet. Ne? Es gibt natürlich eine unglaublich interessante Frage, ob generell solche Fonds besser oder ESG-Fonds besser oder schlechter laufen. Und die Studien, die ich kenne, da kommt fast immer raus, du kannst es nicht sagen. Also laufen gleich. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich die Definition, du brauchst ja, um empirische Studien zu machen, auch wirklich längere Zeit rein. Du kannst es nicht ein Jahr machen oder so, weil das ist dann wirklich Zufall. Und die Definition von ESG ändert sich ja sehr stark. Wenn du mal guckst, es gibt ja 17 von der Vereinten Nationen 17 ESG-Kriterien und die sind der Wichtigkeit nach geordnet. Und diese Ordnung der Wichtigkeit ändert sich, hat sich stark geändert. Früher war es die Armut der Welt zu ändern und heute ist es das Kohlendioxid. Das ist eine ganz andere Denkweise, die wir heute haben. Und diese Denkweise ändert sich laufend und das macht es natürlich schwierig, empirische Untersuchungen zu machen. Und deswegen muss man fairerweise sagen, wenn einer sagt, ESG ist besser als anderes, muss man sagen, nee Junge, also es ist eigentlich vielleicht doch mehr Blödsinn, ne? Also was du sagst. Mhm. Also vorsichtig, ja.
Aber habt ihr mehr Zuflüsse in ESG oder mehr Zuflüsse im Klassik?
Wir haben mehr Zuflüsse im Klassik, das liegt aber an den Sparplänen. Dass die Leute Sparpläne aufs eine angeschlossen haben und da muss dann auch mal, da habe ich mir für mich persönlich natürlich auch Gedanken gemacht, in was würde ich eigentlich lieber investieren? Du kannst genauso gut sagen, ich investiere in den normalen und fahre dafür mehr mit dem Fahrrad. Ne? Das tust du vielleicht mehr für die Umwelt als in ESG-Fonds und mit dem SUV fahren. Ne?
Okay, das aber ist auch da noch ein Lebenstipp gekriegt.
Naja, das ist schon mit dem ist schon, wie weit der Kapitalmarkt sowas steuern kann, in welchem Ausmaß, das ist auch noch nicht klar. Ne? Das macht natürlich was aus, wenn der norwegische Ölfonds mit seinen 1000 Milliarden sagt, wir investieren nicht mehr. Aber es gibt auch andere Sachen, wo man gesagt, also zum Beispiel beim Börsengang eines großen schlechten Unternehmens, schlecht jetzt mal in ESG-Sache, hat sich Europa, wurde mir erzählt, ein bisschen zurückgehalten. Ich mache das extra ein bisschen nebulös. Und dafür haben andere Leute aus anderen Ländern sich stärker beteiligt. Ne? Also wie diese international der Märkte sich in der ESG-Sache widerspiegelt, das ist eine Sache, die total interessant ist, aber eben noch unklar ist. Das ist man ja auch fairerweise ganz am Anfang.
Jetzt haben wir schon ganz oft über Diversifikation gesprochen. Und du hast ja so ein bisschen durchblicken lassen. Und es gibt ja auch von Merton Miller, das ist der Nobelpreisträger, der hat ja mal gesagt, die Diversifikation ist der einzige Free Lunch, also das einzige Geschenk, das die Märkte einem geben. Und das musst du uns vielleicht jetzt nochmal erklären, wie jetzt genau die Diversifikation uns was schenkt.
Also ich weiß nicht, ob es Merton Miller war. Ich dachte immer, es wäre jemand anders. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, weil der Spruch
ist... Wer es gesagt hat.
Diversification is the only free lunch, heißt der Spruch. Und also du musst dir einfach, ich mache es jetzt mal wieder professoral in der Vorlesung, du hast eine Regenschirmfabrik, die hat ein gewisses Risiko. Und du hast eine Sonnenschirmfabrik, die hat ein gewisses Risiko. Und du wirst eigentlich... Risiko ist schlecht, das willst du nicht als Anleger. Und wenn du jetzt aber... eine Fabrik hast oder zwei Aktien aus Regenschirm und Sonnenschirm, dann ist egal, wie das Wetter ist, du bist immer dabei.
Das Wetterrisiko ausgeschaltet. Ja, das Problem ist nur, aber ich mache ja mit der einen Firma immer den Gewinn der anderen kaputt. Also wenn dann die Sonne scheint, macht ja meine Regenschirmfirma keinen Gewinn, dann läuft ja die Aktie schlechter und dann umgedreht, wo ist jetzt mein Gewinn dabei?
Der
das
Gewinn
habe ich nicht
ist,
ganz verstanden.
Der Gewinn ist so, dass du, wenn du, das ist das einzige Beispiel, dass du, weil du zu gebildet bist, wirklich zu schnell durchschaut hast und deswegen musst du das bei den Firmen sehen, da ist es eben dann so, dass dieses Kaputt-Element nicht mehr da ist. Das heißt, wenn dir der BASF gut geht und der Kupfermine oder was wir eben hatten in Australien nicht so gut geht, oder extrem gesagt, die vielleicht mal pleite geht, Kupfermine nicht, aber irgendein anderes Unternehmen mal pleite geht, dann ist diese erwartete Rendite-Argument, was du da hast, nicht dabei. Und deswegen ist diese Diversifikation in dem schadlos. Und wenn du nur in eine Aktie investieren würdest, würdest du für dieselbe erwartete Rendite mehr Risiko tragen, als du eigentlich müsstest. Und dieses Risiko kann zerstört werden, kann weggenommen werden durch Diversifikation. Das sieht man wunderbar, wenn man die Daten anschaut, wie hoch das Risiko, das wird ja bei uns gemessen und bei euch auch, bei uns gemessen durch diesen komischen Ausdruck Volatilität. Die Volatilität ist vielleicht 25 bis 30 von einer normalen Aktie und von einem wohl diversifizierten Portfolio ist es 12 in der Größenordnung. Und das heißt, es wird das Risiko wirklich durch Diversifikation doch deutlich reduziert.
Aber jetzt sagen ja viele, Vermögen wird mit Konzentration gemacht und Vermögen erhalten mit Diversifikation. Es gibt viele, die stehen ganz am Anfang und es gibt dann diese berühmten Methoden, wo jemand sagt, ja, ich muss konzentrierte Wetten machen, damit ich erstmal reich werde. Was sagst du denn denen?
Das ist völlig richtig. Bloß von denen, die konzentrierte Wetten machen, wird die Hälfte reich und die andere Hälfte geht bankrott. Ne?
Das ist immerhin. Das die Hälfte wäre schon okay.
Aber das ist ja, wenn du guck doch noch mal das Unternehmertum im Bereich Biotech an, ne? Und da sind natürlich wenige reich geworden und viele pleite gegangen. Das ist eben die Idee, ne? Das ist genauso, du kannst sagen, ich gehe ins Spielcasino, setze erstmal auf Zahl und dann habe ich die Chance reich zu werden und danach gehe ich auf Farbe. So ist das ja.
Aber das
ist das Tolle dabei bei der Sache, ne? Der Erwartungswert an der Börse ist positiv. Und wenn du das Risiko reduzierst, ist es noch besser. Das ist eigentlich eine schicke Sache, wo man andersrum den Leuten nur, auch mit Hilfe solcher Podcasts, sagen sollte, sei dabei, aber mach's richtig. Ne?
Aber wenn ich trotzdem, ich will ja Millionär werden, das ist ja immer so, oder das ist ja immer eine der Ideen, werde Millionär und zur Million. Jetzt habe ich mal einfach ausgerechnet, wenn ich 200 Euro im Monat anlege, das mag für viele wahrscheinlich schon relativ viel sein. Und da habe ich mal eine Rendite von 7% unterstellt. Und dann bin ich bei 20 Jahren gerade mal bei 100.000. Ehrlich, da fehlt aber zur Million noch was. Ich meine, ich kann nicht versuchen, noch reich zu heiraten oder keine Ahnung was zu machen. Aber irgendwie, ich will ja Millionär werden und das nicht erst nach 40 Jahren oder 50 Jahren, sondern ein bisschen schneller. Hast du nicht eine bessere Idee noch, wie das geht?
Ja, die klare Antwort ist nein.
Das habe ich schon fast vermutet.
Aber du musst ja überlegen, wenn es für jeden möglich wäre, ne? Dann hätten wir mit Sicherheit noch höhere Inflation, weil die Leute zu viel Geld hätten und alle wollten dann eine dicke Yacht kaufen, was du für eine Million auch nicht machen kannst. Ne? Also die Sache ist, man wird reich durch Heirat oder durch harte Arbeit und eben die meisten werden reich durch Unternehmertum. Ne? Das ist der Punkt. Indem sie auf eine Firma setzen und die machen, also nicht diversifiziert, das ist völlig richtig, aber das ist eben ein Unternehmer, das ist eine andere Sache.
Und das ist das Risiko auch wieder, was wir angesprochen haben.
Ja, genau. Der Unternehmer geht pleite, ne? Aber deswegen diversifizieren wir ja, ne? Wir gehen über viele Unternehmen.
Ach Mann, echt. Jetzt dachte ich, wir haben dich eingeladen. Du hast jetzt seit Jahrzehnten geforscht. Da muss es doch die Zauberformel geben, wie man mit Aktien garantiert reich werden kann.
Naja, du wirst ja reich. Ob du jetzt 100.000 hast oder nicht, ist ja auch schon ein Schritt in die richtige Richtung, ne?
Ehrlich, also, reich ist doch nicht 100.000.
Naja,
ja, dann wartest du halt noch 10 Jahre.
Nicht, aber für andere schon, ne?
Ja, und dann lass doch den Zinseszinseffekt dann ab Jahr 20 erstmal wirken.
Ja, ab Jahr 30 wird er dann noch stärker, aber das Problem ist, ich muss erstmal 30 Jahre durchhalten. Das ist doch nichts. Gibt es nicht eine schnellere Zauberformel?
Nee, dann doch mal Lotto spielen, ne? Das ist zwar ist der Ertragswert noch geringer, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ja, aber der Erwartungswert ist ja, und da bin ich schon mit, da gehe ich ja schon mit einer unfairen Wette rein bei einem Lottospiel. Das ist es nicht.
Ja, aber du zahlst wenigstens Lottosteuern, tust was Gutes dabei, ne?
Okay. Jetzt hast du ja 2 Bücher geschrieben und vielleicht ist das ja der Weg zur Million. Hast du damit Millionen gemacht? Kann man damit irgendwas verdienen? Hast ja vorhin schon gesagt, der einfach geniale Weg und der ganz geniale Weg.
Ja, das erste
Alter, sag mal, was läuft denn da?
Das erste war, hieß genial, einfach investieren. Das habe ich auch mit Kollegen und Mitarbeitern zusammengeschrieben. Und das erste war tatsächlich ein Bestseller nach Manager-Magazin-Liste. Und selbst da wirst du nicht reich. Du wirst reich mit einem Buch, wenn du wirklich 100.000 bis 1 Million verkaufst. Das weißt du auch. Und mit den Absatzzahlen, die im Finanzbereich sind, wirst du nicht reich. Aber es ist ein bisschen, es klingt pathetischer, es meinst wirklich so, du hast ja als Professor auch ein Sendungsbewusstsein, sonst würdest du das ja nicht machen. Du bist ja Lehrer, Hochschullehrer, ne? Und du willst ja diese Erkenntnisse, diese psychologischen Fallen an die Leute bringen, um den Leuten zu helfen, das richtig zu machen. Und dafür ist so ein Buch da und gibt ein gutes Gefühl und deswegen macht es auch Spaß, sowas zu schreiben.
Und wenn man einmal Bestseller-Autor ist, dann ist man das ein Leben lang. Oder ist das so, wenn man einmal es geschafft hat, darf man auf jedes weitere Buch dann Bestseller-Autor drauf?
Nee, wir sagen es ja beim Netzen, das hat sich nicht so gut verkauft. Da sind wir sind da bescheidener, ne? Das ist schon in Ordnung. Es war nur gut, das einmal gemacht zu haben. Und es macht Spaß, so ein Buch zu schreiben, weil es ist interessant, dass die Erkenntnisse, die wir doch haben, so aufzubereiten, dass sie der breiteren Bevölkerung zumindest zugänglich sind.
Dann sag doch mal, wie das letzte heißt, damit du das noch die Chance hast, dass es nochmal so richtig jetzt fliegt.
Naja, das ist die genial einfache Vermögensstrategie. Der Titel stammt vom Verlag und die haben wahrscheinlich gedacht, der eine Titel war so gut, dann machen wir den zweiten ähnlich. Das zweite ist mehr für mich ein Lehrbuch und das Wichtige bei uns dabei, um es der Bevölkerung näher zu bringen. Wir hatten eine Journalistin, die das Buch überarbeitet hat, nachdem es fertig ist und deswegen ist es auch so verständlich, wie es eben Journalisten können.
Okay, jetzt werden das ja alle lesen von uns, aber vielleicht können wir, unsere Hörer, ist ja klar, aber vielleicht kannst du schon mal hier bei uns im Podcast sagen, was sollte man denn jungen Menschen empfehlen, sozusagen, wie sollten sie starten, welchen Fehler sollten sie nicht gleich zu Anfang machen, weil das ist ja, wir haben ein relativ junges Publikum und viele sind sozusagen ja gerade am Anfang ihrer Geldanlage und idealerweise haben sie jetzt mit Aktien begonnen, deswegen hören sie auch den Podcast. Was würdest du sagen, also wie geht's los?
Also es geht los, das ist auch die Idee des zweiten Buches, dass wir eine sogenannte Lebenszyklus-Hypothese haben. Das hat man so in der VWL und BWL. Das ist die Idee, dass man eigentlich sein Spar- und Konsumverhalten und Anlageverhalten über das Leben maximieren oder ausgleichen soll. Das heißt, man muss sich überlegen, wann will man wie viel sparen, wann will man wie viel konsumieren. Das ist eine, kann man kaum beantworten, so schwierig ist die Frage, aber soll ich denn jetzt unbedingt mit 25 schon sparen oder soll ich später sparen? Und ich glaube sogar, jetzt kommt was ganz Radikales, ich glaube sogar, dass es gar nicht sinnvoll ist, zu früh anfangen zu sparen, weil natürlich gibt es den Zinseszinseffekt, aber wenn ich nur vielleicht 1500 Euro netto habe und will davon 200 Euro sparen, ist das viel Leid, das ich dann habe durch den Konsumverzicht. Wenn ich aber später vielleicht 10.000 habe und spare davon 500 Euro, ist das weniger Leid. Das heißt, man muss sich ein bisschen überlegen, wie sieht es so im Laufe des Lebens aus und Es kann so sein, wenn man gut ist und eine hohe Ertragserwartung oder Lohnerwartung hat, dass es sogar sinnvoll ist, ein bisschen später erst anfangen zu sparen.
Jetzt gibst du allen eine Ausrede. Ach, ich werde schon nächstes Jahr mehr verdienen und bis dahin brauche ich auch noch nicht zu sparen. Das ist ja verheerend. Also alle Leute, die immer schon anfangen wollten, gesünder zu leben oder gesünder anzulegen, können jetzt sagen, ach, mein Lebensmodell sieht anders aus. Komm, das kann es doch nicht sein, Martin. Muss doch anfangen, wenn man es irgendwie kann. Und wenn man vielleicht nicht 200 zurücklegen kann, fängt man halt mit 10 an. Das ist doch heutzutage auch möglich mit kostenlosen Sparplänen.
Das ist alles richtig. Aber ich wollte nur mal sagen, diese Lebenshypothese ist schon ernst zu nehmen. Und ich könnte mir bei manchen vorstellen, dass zu viele junge Leute zu früh ins Sparen gedrängt werden, die auch später machen können. Das ist okay, wenn du in einer exquisiten Beratungsfirma oder als Corporate Lawyer irgendwo anfängst, dann kannst du sparen, nicht? Und da solltest du richtig sparen, nicht? Aber wenn ich so einen armen Studenten sehe, der gerade von Papa oder Mama lebt und dass man dem sagt, du machst einen 10-Euro-Sparplan und dann sagt, um mal deine Zahlen zu nennen, dann ist der wenn der 20 Jahre die 10 Euro spart, wäre der bei 5.000 nach deiner Rechnung, ne? Da würde man sagen, ja, dann warte doch vielleicht bei der ersten Anstellung und sparst du das in der ersten halben Stunde, ne? Also ein bisschen, man muss da schon sich zumindest mal Gedanken machen, ne? Also ich finde es einfach wichtig, dass man sich diese Gedanken macht. Ne? Wann will ich wie leben? Oder wenn man dann tatsächlich mal ein paar Kinder hat, dann wird es sowieso teurer. Also dass man sich sowas überlegt und das sollte als erstes da sein. Und dann die Frage, wie man spart, wie man anlegt, das ist dann schon die fast zweitrangige Sache, die gar nicht mehr so wichtig ist.
Da kommen wir ja gleich zu, aber vielleicht hast du ja schon gesagt, so ein bisschen, es hat auch was mit Humankapital zu tun. Also wie viel verdiene ich irgendwann und das hat ja auch, und wie viel spare ich und so weiter. Wenn du jetzt mal dein Leben Revue passieren lässt, hast du mehr mit Humankapital, also mit deinem Professorengehalt und deinen Büchern gemacht oder hast du mehr Geld mit der Kapitalanlage gemacht?
Na, zunächst mal habe ich mehr mit dem Humankapital gemacht, ne? Das ist ja nicht mit Büchern. Büchern verdienst du also wirklich nicht viel. Und das Humankapital ist schon die entscheidende Sache gewesen bei mir.
Okay, und vielleicht kannst du dann den Leuten sagen, weil du ja BWL auch gelehrt hast, vielleicht fürs Humankapital, was würdest du denn jetzt jungen Leuten empfehlen zu machen, wenn die jetzt am Anfang sie kommen jetzt aus der Schule und sagen, was studiere ich denn jetzt?
Nee, jetzt das kommt ist Martin die andere und sagt, Sache. Humankapital ist ja nicht das Einzige, ne? Du willst ja, Maximierung ist ja dann dein Glück im Leben, ne?
Und gut, okay.
Und dafür solltest du eigentlich immer das studieren, was du willst. Ich kenne doch einige Leute, die haben dann Steuern studiert, weil es eben so ein guter, sicherer Verdienst ist und die finden es dann heute langweilig. Also man sollte doch das...
Überraschung.
Machen. Ja, ich kenne aber Leute, die finden es ganz toll. Also wirklich fair zu sein. Ne? Aber du solltest dann, das ist jetzt aber jenseits des Podcasts, du solltest das machen, was dir Spaß macht und wo du glaubst, dass du gut bist und dann bist du in aller Regel auch besser. Ich meine, andersrum, wenn man guckt... Journalisten sind ja auch nicht diejenigen, die ganz oben auf der Gehaltsskala sind und trotzdem macht der Job wahrscheinlich sehr viel Spaß, ne?
Ja, das stimmt. Okay, also muss man halt einen Kompromiss schließen zwischen Spaß und Humankapital.
Ja, du weißt es ja auch nicht, um das mal wieder zu sagen.
Jetzt kommt er schon wieder damit, ich weiß es nicht. Bist du VWL oder BWL? Das zum Schluss, dann kommen wir zu den Anlegerfehlern.
Betriebswirtschaftslehre, ne?
Also nein, du schon, aber was würdest du empfehlen? Wenn du jetzt, BWLer wird ja immer so als eindimensionaler Trottel erkannt, also zumindest als ich angefangen habe.
Ja, hallo, danke. Vielen Dank für heute Morgen für die Blumen, ja.
Und der VWLer ist eher so der Mensch, der das Ganzheitliche im Blick hat und irgendwie der Cleverere ist, dafür kann er nicht so gut anlegen. Der BWLer kann besser anlegen.
Ich habe ja eigentlich Mathe studiert zunächst mal. Ich habe auch ein Diplom in Mathe, deswegen ist das ein bisschen außerhalb. Aber Betriebswirtschaft ist jetzt, um mal wirklich die Lanze für die Betriebswirtschaft zu brechen, ist schon faszinierend. Ne? Also Unternehmenssteuerung, wie man so ein Unternehmen steuert weltweit, das ist schon interessant, ne? Wie man so Management macht, wie man in neue Märkte reinkommt. Also ich finde, das ist ein faszinierendes Fach und was man da lernen kann. Und es ist toll, also wirklich ganz begeistert. Ne? Okay, das war der Pledge für die Betriebswirtschaftslehre.
Ja, das habe ich ja gehört. Und VWL kann auch toll sein. Da geht es ums große Ganze, Makrothemen, Inflation,
Makrothemen ist jetzt gehen wir mal los. Wie viel Meinung gibt es davon, ich erinnere dich mal an die Vergangenheit, ob Griechenland gerettet werden sollte oder nicht?
Ja, Moral Hazard, ich weiß, wir könnten jetzt,
wir könnten
da wahrscheinlich auch lange drüber diskutieren, ist Moral Hazard und diese ganzen Phänomene, aber das ist ja intellektuell möglicherweise auch spannend.
Ja, Moral also Hazard ja ist eine Sache der Bankbetriebslehre. Das ist reine BWL. Ne? Oh.
Ah, da gibt es jetzt Kompetenzstreitigkeiten.
Ja, gut. Hat er angefangen.
Stimmt, so wie meistens. Ja. Dann bin ich jetzt an der Stelle wieder verantwortlich für die Überleitung. Holger hat es gerade schon gesagt. Beziehungsweise du hattest es auch gesagt, Martin. Wichtig ist dann auch erstmal anfangen, ne, und überhaupt dabei zu sein. Trotzdem ist es ja aus unserer Sicht immer sehr spannend zu wissen, was sind so Fehler, die ich dann vielleicht doch, wenn ich anfange, von Anfang an vermeiden kann bei der Geldanlage. Was sind denn so da deine Top 3, wo du sagst, das kann man auch aus 30, 40 Jahren erfahren schon mitnehmen, das sollte man nicht tun?
Naja, die erste Sache ist zu viel handeln. Es gibt den alten Spruch hin und her, Taschen leer. Das heißt, man sollte anlegen. Und man sollte dann anlegen, wenn man Geld hat und dann meinetwegen was wegnehmen, wenn man Geld braucht. Und ein Sparplan ist neudeutsch ein Commitment Device, ist also eine Selbstbindung zum Sparen, ist sicherlich der gute Schritt in der Richtung. Das heißt, was man machen sollte, erste Sache, Sparplan über eine Höhe, die man bezüglich des Verteilen, Lebenszyklus als jetzt im Moment sinnvoll findet und das dann breit diversifiziert, kostengünstig anlegen.
Und dann macht man das und dann hat man das schon mal gemacht und dann, wenn dann in Kriegsbilder kommen oder andere Sachen machen, sagst du, da darf man nicht hektisch reagieren und irgendwas machen und denken, oh, schnell rein, raus oder irgendwas, sondern man bleibt da einfach stumpf bei seinem Plan.
Man bleibt da bei seinem Plan und wenn man natürlich, wenn man in Nickel auch investiert hat, das plötzlich zu viel ist, dann muss man halt die ursprüngliche Allokation wieder zurechtnehmen. Okay. Das ist eigentlich die Sache, wie man es macht. Und wir waren ja eben bei den Fehlern. Die Fehler ist natürlich, dass man denkt, man müsste was machen, ne? Wir sind ja aktiv, wir wollen ja was machen, ne? Und das ist sicherlich bei vielen Sachen richtig, ne? Also wenn ich im Unternehmen arbeite oder wenn ich am Feld arbeite oder sowas, aber bei der Börse ist es eben nicht so, ne? Das ist das Konzept, the price is right, die Information im Preis ist drin und das ist schon der Punkt, den man wissen sollte.
Und so klassische Schnäppchen, dass ich ausnutze, wenn andere ängstlich sind. Das heißt ja, das ist ja das klassische Warren Buffett-Motto. Ich bin gierig, wenn andere ängstlich sind und ich bin ängstlich, wenn andere gierig werden. Dass man so antizyklisch was macht, das meinst du, es funktioniert nicht?
Naja, vielleicht bei Warren Buffett hat es ja funktioniert, aber Warren Buffett hat auch einen anderen Trick gehabt. Wir sind heute in der Lage, den Trick von Warren Buffett quasi nachzumachen, weil man das rausgefunden hat, was der gemacht hat. Es wird sicherlich immer in Märkten irgendwelche Tricks geben, das sind aber Tricks, die man noch nicht weiß und die vielleicht einer weiß und der erzählt es uns nicht. Und wenn es viele wissen, sind die Tricks weg. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. Und dass einer von uns oder unseren Zuhörern auf den Trick kommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und meistens ist der Trick auch klein und so weiter. Aber ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Aber generell für uns als normale Anleger ist es sinnvoll, breit diversifiziert, langweilig anzulegen und dabei zu bleiben. Ne?
Und jetzt...
Und die Psychologie, um das nochmal zu sagen mit den Fehlern, ist eben dagegen. Ne? Man ist eben zu overconfident. Man denkt immer, man weiß es besser. Also ich denke halt, klar bin ich der bessere Autofahrer als Nando. Ne? Muss ich nur angucken, ne? Und weiß schon, dass ich besser bin oder du besser bist oder sowas in der Richtung. Ne? Und
aber es muss doch so sein. Es muss doch so sein, das ist doch nicht... Börsen können ist doch nicht gleichwertig. Das ist doch, gut, das wird so eine Glockenkurve sein, aber da sind doch trotzdem diese Tails links und rechts von der Kurve.
Ja.
Und es muss doch Leute geben, die das hinkriegen. Und das muss man doch konsistent auch irgendwie hinkriegen.
Wunderbar. Aber das ist der erste Schritt der Denkweise. Der nächste Schritt ist, dass deren Handel sich in den Preisen widerspiegelt und man auch als kleiner Dummi praktisch nicht über den Tisch gezogen werden kann. Der große Unterschied für mich ist, dass man die Börse mal vergleicht mit dem Teppichhandel. Wenn ich zu dem Teppichhändler gehe, das sagt der Name ja schon, habe ich immer das Gefühl, ich werde über den Tisch gezogen. Ne? Also der Teppichhändler eben. Ne? Da ist der Preis nicht der richtige. Dann sagt er, dieser wunderbare Teppich kostet 5.000 Euro. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Teppich. Und das kann ein guter oder schlechter Teppich sein. Wenn ich eine BASF-Aktie kaufe, dann sind so viele Leute damit beschäftigt zu handeln, dass die Information von den Leuten sich im Preis widerspiegelt. Ne? Und das ist der große Unterschied. Wir übertragen das Modell Teppichhandel auf den Börsenhandel, nur das stimmt halt nicht. Ne?
Okay, also ich kann, wenn ich kaufe und meine BASF ist mehr wert, ist ein anderer auf der Gegenseite, der sagt, nee, die ist nicht mehr wert und vielleicht ist der andere der Klügere und ich der Dummi.
Das ist der Hilfe, das ist ja genau der Dreischritt. Man erkennt, was das für ein psychologisches Problem ist
Und dann hat man eine Methode, die einem hilft. Das wäre für mich, dass ich praktisch in den Spiegel gucke und sage, wer ist denn auf der anderen Seite des Deals? Ist es vielleicht ein Händler von Goldman Sachs oder ist es jemand anders? Und dann erkenne ich, dass ich auch nicht mehr weiß als der andere und dann komme ich dazu, mich rationaler zu verhalten.
Und wenn ich jetzt aber viele gucken doch in den Spiegel und sagen, oh, guck mal, da guckt mich ja wirklich ein richtig smarter Typ an und ich kann das doch und krieg das doch hin. Also ehrlich, der Spiegeltrick ist mir noch nicht so ganz, erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Na okay, dann guckst du nicht in den Spiegel.
Du hast Demut, wenn du in den Spiegel guckst. Ich würde vielleicht sagen, ich habe Overconfidence, wenn ich in den Spiegel schaue.
Dafür bin ich dann vielleicht erfolgreich an der Börse. Ne? Also, und du bist erfolgreich im Leben, weil du denkst, ich bin der Größte. Ne? Also ist okay, aber ernsthaft gesagt, genau. Ja. Es ist schon, im Buch hinten steht irgendwo drin, es ist schon ganz hilfreich, ein bisschen overconfident zu sein. Man kommt dann einfacher durchs Leben. Aber an der Börse ist es der falsche Ansatz. Ne?
Okay, also das ist nicht. Dann gibt's einen klassischen Fehler, ist ja auch, dass ich immer mehr angucke. Deutsche Aktien, super, kenne ich auch. Und jetzt haben wir auch neulich sind da auch die EZB-Depots veröffentlicht worden von den EZB-Aufsehern und den EZB-Rat. Und da sah man auch den gleichen Fehler: Homebuys. Der Finne hatte finnische Aktien, der Este hatte estnische und so weiter. Warum geht denn das aus dem Kopf der Leute nicht raus? Kannst du das uns erklären, was uns da reitet? Denken wir, weil es in Deutschland ist, kennen wir es besser?
Ja, das ist ein bisschen, das gibt ja für alles Oma-Sprüche. Und die Oma sagt ja, der Bauern isst nur seine eigenen Kartoffeln oder und was in der Richtung. Und das ist eben so. Wir fühlen uns sicherer. Das ist ein Kompetenzgefühl, das wir haben. Und das Kompetenzgefühl bei mir ist, um es klar zu sagen, ich bin ja in Mannheim und in Mannheim. Und wenn ich über den Rhein gucke, ist die BASF da. Und bis ich zu Bayer gucke, ist weiter weg. Und ich fühle mich einfach kompetenter, die BASF zu beurteilen als Bayer, was völliger Blödsinn ist bei mir, weil ich es eben sehe, weil ich Leute kenne, dann ist man sich sicherer. Man verliert die Angst. Man hat ein höheres Kompetenzgefühl. Und das ist natürlich, es geht ja noch weiter. Die Leute kaufen ja Aktien. Es gibt eine tolle Studie in Norwegen, wo die ganzen Daten verfügbar sind. Dann kaufen die Leute Aktien aus Industrien, wo sie sind, weil sie denken, da weiß ich mehr. Das ist ein subjektives Gefühl der Kompetenz. Ich habe weniger Angst davor und deswegen investiere ich lieber in diese Sachen. Ist völlig klar, macht auch vielleicht Sinn im normalen Umfeld, aber kommen wir nochmal nicht an der Börse. Ne?
Da ist der Teppichhändler wieder, da habe ich verstanden. Aber BASF ist zuletzt wahnsinnig schlecht gelaufen. Bayer ist dagegen gut gelaufen, wenn du mal über den Rhein guckst. Wie sieht's jetzt aus bei BASF? Muss man die jetzt haben?
Das ist ja genau die Sache, die wir nicht wissen. Ne? Im wohldiversifizierten Portfolio ist
der... Guter Versuch, Holger.
Ich dachte, er guckt vielleicht rüber und sagt, 3 Schornsteine mehr Qualm heute. Der Russe hat das Gas noch nicht abgestellt. Das läuft noch. Oder es läuft vielleicht noch besser, aber das tut er nicht. Hast du eigentlich eine Einzelaktie?
Nein.
Und könntest du... Keine einzige Einzelaktie? Du bist aber wirklich put your money where your mouth is. Ey, das ist ja wirklich faszinierend. Und das juckt dich auch nicht in den Finger und sagst so, ey... Und da gibt's auch nicht Kumpel zu dir, die sagen, ey Martin, ich hab da einen Geheimtipp, mach mal das.
Nee, da reden die nicht mit mir drüber. Aber die Sache
ist ja... Das kann ich mir vorstellen, dass sie das nicht machen.
Ja völlig, es ist ja völlig egal, völlig okay, wenn Leute Einzelaktien haben. Ne? Das ist ja, früher hieß das Core Satellite. Das heißt, man hat sein großes Depot, das jetzt ja in dem Alter schon bei 100.000 ist.
Wir nennen das Basisinvestment. Genau, Basisinvestment und drumherum dann die Einzeldinger.
Ja, das ist okay, das ist ein Hobby, wie man andere Hobbys hat, das wahrscheinlich weniger kostet als das Motorrad, mit dem man fährt und sicherer ist. Das ist in Ordnung, aber es sollte eben nicht der Kern der Vermögensaufbau sein. Und manche Leute sagen dann, wie legst du an? Sagt der, ich lege diversifiziert an, ich habe CureVac und BioNTech gekauft. Ne? Hey, das ist eine Branche, die riskant ist und so weiter. Das kann man ja machen, aber nicht als Basisinvestment. Das ist eigentlich unser Hauptpunkt, den wir immer sagen. Ne?
Okay. Und hast auch nie eine Aktie besessen oder hast du auch mit Aktien mal angefangen? Und welche war das?
Natürlich habe ich Aktien am Anfang besessen und das allererste Mal, das war aber dann per Zufall, das ist nicht so, weil ich da früher, das ist ja wirklich, damals war die Welt in der Richtung anders. Ich habe dann ein Praktikum gemacht im ersten Semester, in Semesterferien, bei der Deutschen Bank in Ludwigshafen und dann bin ich dann immer mit älteren Damen zum Safe runtergegangen und habe die Coupons geschnippelt. Dazu musste man bei Anleihen immer noch die Coupons abschneiden mit der Schere und das ist schwierig, weil die Coupons hart sind. Das habe ich dann immer als Abiturient machen dürfen und dann geht's mit denen hoch zur Couponkasse und damit wurde das Geld ausgezahlt. Und da habe ich dann gut verdient, einen Monat lang. Und das Geld habe ich in eine Option angelegt, in Bayer. Da kommt nämlich meine Idee von Bayer her damals. Und das habe ich dann 6 Monate später, war das ganze Geld weg. Dann war ich auch im Urlaub auf Mykonos und das ganze Geld, die Option ist wertlos verfallen. 1 Monat arbeiten, das war mein erstes Investment.
Als aber es ist nicht tragisch. Wie geil ist das denn? Couponschneider. Was ja. Ich meine, jeder, der jetzt irgendwie in der digitalen Welt aufwächst mit einem iPhone, wird sich fragen, so was? Bei Anleihen gab es früher einen Coupon, den musste man abschneiden und sich auszahlen lassen. Wie geil ist das denn? Das ist,
naja, es war also, der erste Weg zur Steuerhinterziehung, ne?
Okay, also du hast angefangen mit als Couponschneider und dann hast du die die Bayer-Option. Und was hast du dann gemacht? Die wollen noch ein paar Tiefschläge oder vielleicht hast du auch mal einen Gewinn gemacht oder?
Nein, ich habe dann ein paar Aktien gehabt und habe mich damals auch mit Chartanalyse beschäftigt und wollte damals ein automatisches Programm schreiben zur Analyse von Charts. Das haben wir aber nicht hingekriegt, weil wir es einfach computermäßig nicht hingekriegt haben. Und dann habe ich irgendwie das Interesse an Aktien verloren, weil ich einfach das Geld brauchte, um meine Familie, oder meine Frau arbeitet auch, aber damit musst du die Familie ernähren und dann bist du in der Phase, wo du das Geld brauchst. Und später durch eben auch das Unterrichten und eben auch durch die neuen Instrumente, muss ich ja mal überlegen, dass ein ETF ist ja nicht alt, ein Indexfonds. Das ist ja ein Konzept, das vielleicht 20, 30 Jahre alt ist in der Größenordnung. Und früher konnten die Banken sowas auch gar nicht machen. Ne? Die hatten gar nicht die Technologie dazu. Ne? Und das ist eigentlich eine Innovation, die gar nicht genug gewürdigt wird, dass die Bevölkerung heute solche Dinge überhaupt hat.
Klasse. ETFs, das ist doch wunderbar. Und du hast nicht eine Aktie, die du jetzt noch, wo du vielleicht...
Nein, Holger.
Nein, vielleicht eine Aktie, wo du sagen wirst, die hätte ich gerne. Nicht jetzt, dass du sie hast, aber dass du sagst so, oh Mann, vielleicht so eine Apple oder keine Ahnung, oder Microsoft oder vielleicht irgendein Cloud-Kram oder irgendwas.
Oder wo du vielleicht mal kurz davor warst, gesagt hast, das war so ein Moment, das wäre sicherlich sehr, sehr sinnvoll gewesen.
Nee, das ist aber eine Sache, was einen interessiert. Ich darf mal mein Autobeispiel euch versuchen nahezubringen. Muss man sich auskennen, um zu investieren? Die Antwort ist eigentlich für die Einzelunternehmen nein. Das ist für mich so, ich fahre Auto, hoffentlich gleich eine längere Strecke. Und dazu muss ich dazu genau wissen, wie die Bremse funktioniert? Nein. Dafür habe ich einen Ingenieur. Ne? Ich will eben, ich will mich gar nicht mit den Details befassen. Ne? Und ich kann auch gut nachvollziehen, dass sehr viele Leute der Meinung sind, sie wollen sich gar nicht mit Details der Aktienanlage befassen. Sie wollen das Problem der Vermögensanlage lösen und damit ist es in Ordnung. Und wie die einzelnen Unternehmen lauten und so weiter, das ist gar nicht das zentrale
Aber
Problem.
Aber eben hast du uns noch erzählt, dass BWL so ein geiles Fach ist. Du kannst sehen, wie du neue Märkte erschließt. Du kannst sehen, wie du irgendwie Marketing was machst, wie du irgendwie Ideen machst. Und dann 5 Minuten später sagst du mir, nee, ich will das gar nicht wissen, das ist mir doch egal. Du müsstest doch als BWL-Professor sehen, das Unternehmen weiß geil, was zu machen. Die haben die richtige Strategie. Und dann willst du doch auch die Aktie von einem einzelnen Unternehmen haben und nicht denken, na, die habe ich zu 0,0000005% in meinem Arero drin. Ja, ehrlich. Das kann's doch nicht sein. Komm, Martin. Also ehrlich, das muss jetzt zum Schluss.
Nein, man muss das ja nicht allen Spaß, den man hat, in Geld umsetzen. Ne? Du kannst auch so mal einen Geschäftsbericht lesen oder mal irgendwie hören. Also ich finde es wirklich außerordentlich interessant, ich will jetzt keine Werbung für eine Firma über den Rhein machen, deren Strategie, wie sie zukünftig mit die Kohle 2030, 2035 oder irgendwas, wie die Klimaziele erreichen wollen, was sie machen. Das ist absolut faszinierend. Not? Und aber ich weiß ja, dass der Markt das auch weiß und damit im Preis schon beinhaltet. Das heißt, die Idee, dass ich aufgrund eines faszinierenden Vortrags eines Vorstandssprechers hingehe, die Aktie zu kaufen, ist falsch gedacht, weil der effiziente Markt hat das ja schon eingepreist. Trotzdem ist es wirklich faszinierend zu sehen, wie man weltweites Unternehmen steuert. Das finde ich einfach interessant. Ne?
Wir haben da einfach unterschiedliche Ansätze, Holger. Wir beide und Martin. Da müssen wir es jetzt auch mal drauf berufen.
Obwohl,
lassen.
Wir haben ja beides. Wir haben ja auch Basisinvestments.
Genau, das ist ja unsere Grundpredigt. Das ist ja immer das Basisinvestment und da sind wir uns ja auch einig.
Plus den Spaß obendrauf.
Du hast ja aber auch gesagt, Martin, wer da Spaß dran hat, wie gesagt, der eine kauft sich irgendwie, investiert in Autos und Oldtimer und der andere sagt, ich möchte mich gerne mit Aktien auseinandersetzen und natürlich auch in einem, wie nennst du es immer, Holger, Spaßdepot?
Doch, Spaßdepot. Und der dritte kauft Teppiche. Wir haben jetzt gelernt, das ist ja wie Teppichkauf. So, jetzt wissen wir wenigstens auch mal, haben wir nochmal ein gutes Ding. Ja, Martin, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, also das hättet ihr doch ansprechen müssen oder sind wir fein miteinander?
Ich glaube, wir sind fein miteinander, nicht? Und ich wüsste nicht, was ich noch zu sagen habe. Ich bin ja 2-1 und oder 2 zusammen mit mir, also zu dritt. Und
Dank für die guten Fragen. Ist hier gar nichts. Das ist gut. Das freut uns. Dann sagen wir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schönen Urlaub in Frankreich. Du brichst ja gleich in den Urlaub auf. Und jetzt haben wir die Welt wirklich umschritten. Vielen Dank, Martin.
Okay, schönen
Danke
Tag.
Sehr. Tschüss. Gut. Weißt du, wie ich mich während des Gesprächs so gerade am Ende gefühlt habe, zumindest so zeitweise, wie in der Vorlesung, in der der vorlaute und ungeduldige Kommilitone Chepitz, Holger Chepitz sein Name, seinen geduldigen und eigentlich auch sehr netten Professor mit anstrengenden Nachfragen quält. Also ich meine, so musste ich das doch damals abgespielt haben, oder?
Ja. Und wenn du wüsstest, dass ich 37 Semester studiert habe, dann kannst du dir vorstellen, dass es kein wirklicher Spaß war.
Ja, fragt sich nur, für wen das kein Spaß war. Ja. Für die Professoren, fürchte ich. Professor Martin hat auf jeden Fall, ist auch geil, dass wir einen Professor duzen dürfen.
Professor Martin,
dürfen, ne?
Ja.
Also,
wir
ich meine,
ja alle, da gibt es keine Ausnahme.
Podcasten so mit sich bringen. Ne? Professor Martin auf jeden Fall. Find
ich
finde ja
mit allen per Du jetzt hier. Und wer, nicht, genau. wer kein Du akzeptiert, der wird nicht eingeladen, oder?
Der wird,
machen wir
der
das?
Wird,
ist das die goldene Regel?
Ja, das ist sie doch schon längst. Also ich meine, alle haben sich auch eingelassen. Der bisher, Maschmeyer, ja. der Erhard und jetzt der Martin.
Stimmt.
Und wir waren ja nicht immer eine Meinung mit ihm, aber so im Kernanliegen hat er sozusagen, unser Kernanliegen hat er bestätigt.
Das kann man sagen. Wir haben jetzt für unsere Grundidee den wissenschaftlichen Stempel bekommen, nämlich diese Idee von klugen Geldanlage, dass man Vermögensaufbau beim Sparplan macht und als Basisinvestment einfach breit diversifiziert in die Welt investiert. Und das ist ja schon mal gut, wenn man da schon mal einen Stempel hat.
Genau, finde ich auch. Und mit dieser Gewissheit können wir direkt in die nächste Börsenwoche dann in 2 starten. Denn am Montag machen wir beide direkt weiter hier bei Alles auf Aktien.
Yeah!
Ich kann es kaum erwarten. Dass
du auch nicht.
Ich hoffe, dass das Wochenende so schnell wie möglich vorübergeht. Geht's dir auch so?
Und wenn ihr es auch kaum erwarten könnt, dass es mit Alles auf Aktien schnell weitergeht, dann kann es nur heißen oder muss es heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns also am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.